Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres CoLab-Podcasts MusterbrecherInnen digital. Wir greifen für euch regelmäßig Themen im Kontext von Gesellschaft und Digitalisierung auf. Heute sprechen wir, das sind Gerald Zwarath und Marc Groß mit Jörg Müller-Lietzko. Jörg, du bist Präsident der Hafen City Universität Hamburg, bist Vorsitzender vom CNetz und Beiratsmitglied des CoLab e.V. Herzlich willkommen hier in der Runde. Wir freuen uns sehr auf die Diskussion.
Ja, moin aus Hamburg erstmal. Ne?
Moin, zurück. Sonst haben wir mal immer so ein paar Schwerpunktthemen. Jetzt haben wir so einen bunten Strauß mal mitgebracht, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwie mal in der Breite diskutieren. Es gibt so viele spannende Themen, die wir mit dir in Verbindung bringen und wollen mal so ein bisschen anfangen gleich mit, was du an dringenden Themen nach Corona eigentlich siehst. Wir würden gerne mit dir über das Digitalministerium auf Bundesebene diskutieren, über das Thema Nachhaltigkeit und vielleicht auch nochmal deinen Blick, deine Sicht auf die Rolle des CoLabs im Rahmen der digitalen Fortschrittsdebatten. Also ganz bunter Strauß an Themen und würde sagen, wir steigen einfach mal mit, weil es uns ja alle gerade noch einen Tacken bewegt, mit Corona ein und dahinter die Frage, naja, was sind denn nach Corona in Anführungsstrichen, was auch immer nach Corona ist, sozusagen die dringenden Themen, also die drei Big Points aus deiner Sicht und auch welche Aufgabe wahrscheinlich auf die neue Bundesregierung dann auch zukommen wird.
Ja. Erstmal danke, jetzt mach mal so politisch, ne? Danke für die Frage. Nein, also ich freue mich, dass wir ein bisschen über diese Dinge reden. Ich glaube, mit drei Punkten kommt man bei mir ja nicht hin. Ich bin ja auch Professor, das ist ja klar, die Fußnoten und so, das macht es länger. Ich habe so 10 Punkte, die ich sehe und die sind aber alle knackig kurz definierbar. Das Erste ist, wir müssen uns endlich einem Thema stellen, was also jenseits der Frage aller Gesundheitsberufe und was wir da tun müssen, dass wir deutlich mehr für diese Menschen tun müssen, die uns in dieser Zeit meiner Meinung nach vielen Leuten das Leben gerettet haben. Und das mal jetzt auch Scherz beiseite, ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir da endlich mal faire Löhne zahlen, dass wir den Leuten Perspektiven bieten, dass wir dort auch ein bisschen Danke sagen. Ja, ich meine, die Impfstoff entwickeln, werden Milliardäre. Die auf den Pflegestationen Menschenleben retten, werden weiter in die Röhre gucken. Das ist kein meiner Meinung nach ertragbarer Zustand. Und ich würde gerade denen, die gerade Impfstoffmilliardäre werden, sagen, Sportsfreunde, ist ja schön, aber führt doch mal bitte einen Solidaritätseuro an die ab, die das getan haben. Da würde eine Menge zusammenkommen. Und man könnte all diesen Menschen tatsächlich auch mal Danke sagen. Nicht nur immer mit einem freundlichen Wort, sondern ein bisschen Geld. Aber das ist sozusagen ganz vorne weggeschoben und ich glaube, da haben viele Menschen sich verdient gemacht. Natürlich auch andere Menschen in systemrelevanten Berufen, das sollte man auch nicht vergessen. Die Frage, was systemrelevant ist, kann man lange diskutieren, aber ich glaube, insgesamt haben viele Menschen dazu beigetragen, denen man nicht nur Danke sagen sollte, sondern dieses auch mal erfahren sollte. Wenn wir aber zu konkreten Punkten kommen, habe ich so, wie gesagt, so 10 Punkte. Das eine und das allererste, was mir aufgefallen ist in der Corona-Pandemie, die Verwaltungsmodernisierung, da haben wir viel zu lange immer drüber geredet. Ja. Und, denke, dass wir tatsächlich uns darüber im Klaren sein sollten, Digitalisierung kann hierzu einen Beitrag leisten, ist aber nicht der einzige Treiber eines solchen Themas. Ja. Und ich glaube, es ist schon wirklich wichtig, dass die Menschen mehr oder weniger diese Agilität nicht nur erwarten, sondern jetzt auch gesehen haben, warum das wichtig ist. Andererseits müssen wir auch den Menschen in der Verwaltung Anreizsysteme bieten, dass sie das auch machen wollen. Also wenn ich dadurch, dass ich im Grunde genommen weniger tue, nicht weniger verdiene, mal ein banales Beispiel, so Leistungsprinzipien, ja, dann werden die Menschen zu Recht sagen, warum soll ich mehr tun? Für jeden Fehler werde ich bestraft. Für das, was ich nicht tue, werde ich nicht bestraft. Also das ist, da ist die Logik falsch in der Verwaltung. Ja, und wir müssen einfach auch uns darüber klar werden, das wird, da muss man nicht gleich marktwirtschaftliche Prinzipien einführen, aber da wird man darüber nachdenken müssen und das im Kontext von Digitalisierung. Das Zweite, das Wort Digitalisierung, das ist ja in aller Munde. Ich sage mal, ja, das kenne ich auch seit 1979. Da habe ich mein erstes kleines Computerchen gehabt, nicht? Und da vor allen Dingen Nintendo Game & Watch hat mich total angefixt. Aber das Problem ist, das ist jetzt irgendwie auch fast, nein, das ist sogar mehr als 40 Jahre her und das ist nicht gut. Ja? Wir humpeln meiner Meinung nach in den letzten 10 Jahren deutlich in vielen Bereichen hinterher, mit Ausnahme des Feldes Industrie 4.0 hat Deutschland in der Digitalisierung einiges aufzuholen. Und wir müssen uns aber darüber klar werden, dass der Rohstoff Daten, ja, ich sage bewusst Rohstoff, ich sage jetzt nicht Öl, weil das ist die falsche Analogie, dass der wachsende Rohstoff Daten, den man ja angeblich braucht, nicht zum Nulltarif kommt. Das ist kein Nullsummenspiel. Also wenn man Daten Innovation will, wie die Bundesregierung es proklamiert, dann brauche ich auch umgekehrt die Bereitschaft derer, die Daten geben, zu akzeptieren, dass es eben nicht, ja, nicht ein Nullsummenspiel ist und dass man natürlich da auch in internationalen Märkten unterwegs sein wird. Trotzdem eine große Digitalisierungsoffensive, die Daten in den Mittelpunkt rückt, wichtig. Das Dritte, was ich sehe, ist eine Hightech-Offensive. Ja, wir müssen uns darüber klar sein, wir haben Hightech oder heute sagen wir zum Teil auch Deep Tech, wenn wir es verbinden mit KI, wenn wir es verbinden mit Blockchain und all diesen Technologien. Wir haben meiner Meinung nach in den letzten 5 Jahren etwas uns die Butter vom Brot heißt das, nicht Brot, das Brot von der Butter, das wäre ja auch falsch rum. Also vielleicht ist das sogar falsch rum richtiger im Moment. Ja, wir haben uns da einfach zu viel abnehmen lassen, wenn ich mir überlege, wir haben ein DFKI mit wirklich klugen Leuten, ja, und trotzdem sind die Felder woanders hingelaufen. Dasselbe droht uns im Moment im Bereich Wasserstoff, Elektromobilität, überhaupt das Thema New Mobility. Ja. Auch da sind die Player, die die Standards setzen in Asien. Und wir gucken, wischen in die Röhre. Das Gleiche gilt für Smart Cities. Ja. Ein Riesenthema. Und wir müssen meiner Meinung nach daran, also das ist mehr als nur irgendwie ein Energy Grid, was man über irgendein Softwareprogramm steuert, sondern ich muss das Ganze als Offensive begreifen. Bundesministerium des Inneren hat ja auch einiges da losgestoßen, aber wir schaffen es nicht, das in einen, sagen wir mal, Transformationsprozess für die gesamte Republik zu bringen oder auch ehrlicherweise ganz Europa. Also wir müssen schon europäische Ansätze haben und wir müssen das Ganze auch ein bisschen strukturierter ausrollen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und das Gleiche ist die Offensive im Umkehrschluss, dass wir auch dann natürlich in der Spitze in Forschung investieren müssen, um auch an der Stelle voranzukommen. Und damit kommen wir genau zu dem nächsten Punkt, nämlich die Forschungshaltung in Deutschland. Da würde ich schon sagen, da sollte man noch mal ein bisschen zurückkommen zu der Frage, wer betreibt eigentlich im Kern Forschung? Ja? Und das Zweite ist, wie wollen wir das eigentlich voranbringen? Und ich streite da auch nachdrücklich, wir kommen vielleicht gleich nochmal zu der Frage im Bildungssystem insgesamt, aber ich streite nachdrücklich dafür, dass man mal wieder das Hochschulsystem von den Kopf auf die Füße stellt und auch, dass man im Bundesministerium für Forschung und Bildung mal vielleicht als allererstes sagt, wenn es um Forschung geht, dann sind das die Universitäten. Natürlich nicht die Forschungsgemeinschaften ausgeschlossen, aber die Forschungsgemeinschaften sind zu mächtig geworden im Vergleich zu den Universitäten, erwarten von uns aber den Nachwuchs und bieten aber wenig. Ja, da muss mehr Ausgleich stattfinden. Und das Zweite ist, man hat mal Fachhochschulen gehabt, die wollen jetzt alle auch Universitäten sein, das sind sie aber faktisch nicht. Und man sollte das auch nicht zu Universitäten machen an der Stelle, wo es einfach keinen Sinn macht, die dazu zu machen. Ja, ist der falsche Weg. Man sollte gucken, dass man irgendwie sagt, okay, wir brauchen eine Workforce. Dann muss man auch gucken, wo die herkommt. Und wir brauchen aber auch Spitzenforschung. Und dann muss man gucken, wo die herkommt. Und wir brauchen Nachwuchs in der Spitzenforschung. Dann muss man auch gucken, wo die herkommt. Das heißt, diese Rollenklarheit war meiner Meinung nach eine Stärke. Die haben wir aufgegeben. In der Forschung selber gibt es auch nochmal einen weiteren Punkt. Da kommen wir klar zu. Wir müssen in der Startup-Logik und im Transfer deutlich nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Aber das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung. Wir müssen auch Scheitern als eine Logik des Erfolges definieren können. Ja, das heißt also, Forschung ist viel zu sehr manifestiert dadurch, dass man im Grunde bei jedem Forschungsantrag das Ergebnis kennen muss, um den Antrag zu stellen. Nicht so schlau. Klimaschutz, ich meine, das ist überhaupt gar keine Frage, dass das natürlich auf der Agenda im Post-Corona-Staat sehr weit oben steht. Und ich glaube, auch da sollte man dringend hingehen, dass man wirklich, und ich bin kein Grüner, das habt ihr ja eben nun festgestellt, ja, aber ich bin ein großer Klimaschutzfreund, dass wir dringend alles auf den Prüfstand stellen. Und ich habe schon gesagt, also meine Universität, ich würde mich freuen, wenn wir gemeinschaftlich hier in der Uni anstreben, die erste CO2-neutral, wird nicht gehen, aber CO2-arme Hochschule oder Universität zu werden, und dass wir das wirklich vorantreiben. Und das müssten viele Menschen machen. Die Hebelwirkungen sind aber vor allen Dingen bei Wohnen und Bauen. Ja, wir gucken viel zu sehr auf den Verkehr. Wir gucken viel zu wenig auf Wohnen und Bauen. Da sollten wir dringend nochmal rangehen. Das Thema Nachhaltigkeit ist damit für mich eng verknüpft. Wir müssen in der Nachhaltigkeit ganz anders lernen, mit Rohstoffen umzugehen, mit dem, was wir haben. Und vor allen Dingen Wiedergewinnung und Kreislaufwirtschaft sind für mich die absoluten zentralen Treiber. Und wir müssen lernen, dass das auch Wirtschaftszweige sind, die tatsächlich Arbeitsplätze schaffen. Viel zu wenig machen wir zurzeit in dem Sektor, ja, und denken viel zu wenig darüber nach bei uns selbst. Also wir staunen, wenn andere solche Innovationen haben. Wir müssen aber die Treiber dieser Innovationen sein. Und ich würde da dringend auch der Bundesregierung ab 2021/22, man wird ja sehen, wann die Koalitionsverhandlungen zu Ende sind, dazu motivieren wollen, dort zu investieren. Das Bildungssystem an sich, das haben wir auch in der Pandemie kennengelernt, braucht ebenso, glaube ich, einen dringenden Schub. Ja, wir müssen aufhören, einfach nur Rechner in die Schulen zu schubsen und sagen, jetzt seid ihr doch digital, sondern wir müssen lernen, was das als Konsequenz heißt. Digitale Formate, digitale Konsequenzen, die Organisation von digitalen sozialen Räumen. Und erst dann wird das Ganze funktionieren, wenn ich dann auch noch die Inhalte adaptiv an neue technische Möglichkeiten anpasse. Sonst wird das Bildungssystem an der Stelle sich nicht weiterentwickeln. Gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass der soziale Kontakt nicht verloren geht. Also eine Alibi-Funktion darf Digitalisierung dabei nicht erhalten. Das Achte, was ich sehe, ist die Föderalismusreform. Das mag jetzt lächerlich klingen, warum das im Post-Corona-Staat gehört, aber für mich ist das tatsächlich eine der wichtigsten Post-Corona-Herausforderungen, dass wir endlich mal uns darüber klar werden, welche Aufgaben wie nach, sagen wir mal, einer relativ langen Existenz der Bundesrepublik Deutschland, wo wir uns diese Regeln ja vor vielen Jahren gegeben haben, auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Das würde auch dem ganzen Digitalisierungsthema einen erheblichen Schub verleihen, weil wir dann ganz einfach die Schnittstellen klar definiert haben. Habe ich klar definierte Schnittstellen, wo ist Staat, also wo ist Bund, wo ist Land, wo ist Kommune, kann ich auch klar die Standards definieren, was entsprechend digitale Schnittstellen bedeutet. Und wenn ich das mit einem Open API-System mache, also einem Offenheitsprinzip, sollte das gehen. Wir werden in der neunten Punkt meiner Meinung nach der Wirtschaft Erneuerung anstreben müssen und wir werden, glaube ich, auch lernen müssen, dass die Frage, die wir bisher in den letzten Jahren in den Mittelpunkt gerückt haben, vielleicht anders angegangen werden können. Also das heißt, ich will ein Beispiel nehmen, was mir immer sehr präsent ist. Es gibt diese Unverpacktläden. Ja? Wir denken ja immer noch in der Logik von Verpackung und Supermarkt und das ist nur ein einziges Feld, klar. Aber wenn wir das mal andersrum drehen und sagen, wir gehen mal von der Logik aus, dass man solche Dinge neu denken kann, ohne dass dabei ein Lebensqualitätsverlust entsteht, auch im Zweifel sogar mehr Arbeitsplätze entstehen, dann wird auch erstens Handel, nicht nur Handel, sondern da wird auch insgesamt Wirtschaft von profitieren. Und gleichzeitig tun wir ein bisschen mal was für unsere Umwelt, denn die Müllberge, die wir produzieren, landen entweder bei uns in Müllverbrennungsanlagen oder in Asien auf Plastikbergen. Beides ist kein ertragbarer Zustand auf Dauer. Wir haben nur diesen einen Planeten. Und das Letzte, was ich dringend sehe, ist, oder beziehungsweise in dem Kontext müssen wir natürlich auch das Thema Startups nochmal anders aufgreifen. Ich sagte das schon eben, wir müssen Startups als nicht nur disruptiven Faktor verstehen lernen, sondern als den Faktor, der uns die Zukunft bringen wird. Weil ich glaube, dass die großen Konzerne lieber aufkaufen und das dann groß machen. Das ist vielleicht auch die bessere Funktion, also Corporate Venture Capital als klassisches Modell. Aber wir müssen die Startups wirklich weiterhin befördern. Und das Zehnte ist, wie gesagt, die Stärkung des Gesundheitssystems. Ich habe eben schon gesagt, dabei geht es aber nicht nur darum, dass man das Gesundheitssystem an sich auf den Kopf stellt, sondern wir müssen uns darüber klar sein, Gesundheit kostet Geld. Es kostet viel Geld und wir müssen das ganze System hinterfragen, denn wir haben in der Corona-Phase, glaube ich, alle gelernt, ja, dass wir jetzt natürlich mit viel Schulden, dem Staatsgeld, sehr viel getan haben. Aber wir müssen auch mal das wertschätzen, was uns geboten wird und das vielleicht nochmal neu sortieren. Und wir werden vielleicht selber erkennen, dass die Investitionen ins Gesundheitssystem langfristig tatsächlich besser für uns sind als die Investitionen in medizinische Nachsorge. Also das heißt, wir müssen vielleicht auch etwas früher ansetzen, über Dinge nachdenken und das System an der Stelle nochmal vernünftig reformieren und dort die Digitalisierung, und ich glaube, das können wir schaffen, auch als Effizienzgewinn dazu packen, sodass die Kostenschere, die entstehen könnte sonst, weil es sonst sehr, sehr teuer wird, ja, wieder durch andere Leistungen aufgefangen wird. Das ist für mich so ein 10-Punkte-Programm, was ich aus Corona für mich auch selber ableite und sage, das wäre das, wo wir rangehen müssen und wo wir, glaube ich, in den nächsten 4 Jahren, in der nächsten Bundesregierung oder in der nächsten Legislatur eine Menge abzuarbeiten haben. Wenn das gelingen würde, dann glaube ich, dass wir ein besseres Deutschland in 4 Jahren haben.
Wunderbar, ich danke dir. Dazu passt auch die Frage, ob es auch ein Digitalministerium geben soll oder ich glaube, du würdest es vielleicht eher Zukunftsministerium vielleicht nennen. Da würde mich deine Meinung interessieren. Ich würde dir aber auch nur 5 Punkte geben wollen, damit wir noch zu anderen Themen kommen. Und einer davon sollte auch sein, zum Beispiel in dieser Forschungs- und Innovationspipeline, welche Rolle könnte da auch die Zivilgesellschaft einnehmen, vielleicht da im Zusammenhang mit so einem neuen Konstrukt?
Also ich will gar nicht so lange auf der Digitalministeriumsschiene rumreiten. Es ist ja bekannt, ich habe mit der Digitalstaatsministerin Dorothee Bär einen Artikel in der FAZ veröffentlicht, wo wir 4 Perspektiven aufgezeichnet haben. Das eine ist, ein weiter so im Kanzleramt mit einer natürlich Ressourcen- und Kompetenzzuschreibung. Das zweite ist die Bildung von Superministerien. Und hier betone ich, dass das BMVI, das vielgescholtene BMVI, in seiner Grundkonstruktion meiner Meinung nach durchaus eine Blaupause sein kann. Man muss eben vielleicht an einigen Stellen nochmal schauen, wie man das personell anders aufstellt. Aber im Grunde genommen ist es schon sehr gut gemacht von der Grundlogik her. Allerdings habe ich dann natürlich schnell die Forderung von vielen anderen Ministerien, die wollen auch Superministerien werden. Es könnte natürlich zu etwas Streitereien kommen. Das vierte Modell ist das Digitalministerium. Ja, das Digitalministerium hat für mich aber die Konnotation von Verwaltungsmodernisierung und im Grunde genommen Digitalisierungsprimat. Und ich glaube, dass wir damit nicht weit genug springen, wenn man sich mal Länder wie Taiwan anschaut oder andere, die einen ganz anderen Spruch, oder Singapur auch mal, also nach Asien vor allen Dingen mal schauen, wie die das machen, ja, die andere Schübe damit ausgelöst haben. Und wir haben ja sowas wie die Sprintagentur und so versucht. Aber ich glaube, dass das wird nicht über Agenturebene laufen, sondern ich glaube tatsächlich, dass das Zukunftsministerium, wie wir es definiert haben, was tatsächlich mehr oder weniger sich an die Speerspitze von bestimmten Entwicklungen stellt und auch mutig vorangeht, inklusive des Scheiterns, inklusive dessen, was du gesagt hast mit der Bürgerintegration, also was Citizen Science oder andere Ansätze, ein echter Schritt nach vorne sein kann und dass man dort natürlich mit bestimmten Technologien, also vor allen Dingen im Bereich Deep Tech, da sind wir im Moment, da ist viel los, meiner Meinung nach etwas Außergewöhnliches in Deutschland tun würden. Es gab ja sowas schon mal. Die Leute vergessen das ja. Ich sagte, ich bin ja so ein bisschen älter. Ja, da gab es mal Herrn Rüttgers, der hatte mal so ein Zukunftsministerium, was ja auch zusammengesetzt war aus dem Technologieministerium und dem Forschungsministerium. Ja, also so, aber das BMBF will ich gar nicht an der Stelle jetzt attackieren. Das BMBF hat eine ganz andere wichtige oder hat andere wichtige Funktionen, die du schon adressiert hast. Sondern ich glaube tatsächlich, dass so ein Ministerium, was vor den anderen herreitet und wirklich so wie so ein Early-Stage-Investor, ja, um mal eine Analogie aus der Wirtschaft zu nehmen, investiert für Deutschland einen erheblichen Wertbeitrag leisten könnte.
Wenn, ich muss mal reinhaken, aber du sagst, ob das jetzt Superministerium ist oder Digitalministerium, man baut ja trotzdem wieder irgendwie Silos auf. Und die Frage ist, wie kriegen wir das Thema Digitalisierung in die Fläche, in die Köpfe von allen rein, dass alle Digitalisierung mitdenken und nicht sagen, das ist ja dann die Aufgabe des Superministeriums oder des Digitalministeriums. Also müssen wir uns über Prozesse unterhalten oder um Ausgestaltung dieses Ministeriums dann. Und von daher fand ich aber bis jetzt ganz charmant, auch wenn das nicht so vielleicht nicht die Wirkung erzielt hat, die wir uns gewünscht hätten, das im Bundeskanzleramt zu machen. Weil dann hast du ja sozusagen, also man suggeriert auf jeden Fall, dass es Chefsache ist in dem Falle. Ne? Und
Das ist so eine deutsche Diskussion, ja. Wir sind also so deutsch. Das ist so deutsch, ja. Also statt mal den Mut zu haben, was so richtig Mutiges auszuprobieren, inklusive der Möglichkeit, dass das scheitert, ja, denken wir jetzt erstmal, wie schaffen wir die Standardisierung, wie schaffen wir das über den Planung, IT-Planungsrat, wie schaffen wir das dann in den einzelnen Normierungsgremien? Ja, das ist sehr, sehr deutsch und das ist ja auch nicht falsch, dass wir eine Ingenieurdenke haben. Das will ich gar nicht kritisieren. Aber wenn ich einen Schub nach vorne haben will, nach Corona, und das sollten wir tun, dann ist es eben, und das schließt das andere ja nicht aus, ja, aber dann ist es jetzt dringend erforderlich, dass wir einfach mal den Mut haben, alte Denkmuster nicht nur über Bord zu schmeißen, sondern tatsächlich auch ganz bewusst uns auf was Neues einzulassen. Das heißt ja nicht im Umkehrschluss, und das ist das, was ich auch immer sage, dass wir nicht in den anderen Verwaltungsgremien, Ministerien, Behörden und so weiter und so fort eine Spiegelung brauchen. Also das heißt, dass dort die Digitalisierung an vielen Stellen ansetzen muss, das ist überhaupt unstrittig. Und dass die auch dort investieren müssen, ist unstrittig. Dass die sich koordinieren müssen, ist unstrittig. Aber will ich einen Schub nach vorne und nicht den anderen weiter hinterherlaufen, was ich ja eben anfangs sagte, dann brauche ich, und das ist meine feste Überzeugung, dann brauche ich etwas, was nach vorne blickt, mit dem Mut auch mal zu scheitern. Ob das am Ende ein Ministerium ist oder dann vielleicht doch eine riesige Agentur wie die DARPA, ja. Aber wir haben im Moment drei Agenturen, die, wenn man das Geld zusammenschmeißen würde, tatsächlich schon fast DARPA-Niveau erreichen würde. Das hielt ich für mutig. Noch mutiger, das will man ja gar nicht aussprechen, wäre ja, dass man das in vielen europäischen Ländern, alle werden es nicht machen würde und einen europäischen schlagkräftigen Verbund entwickeln würde. Das ist ja um Gottes Willen, ja. Aber Tatsache ist, wenn man so denkt, kommt man meiner Meinung nach weiter. Und das konsequente europäische Denken sieht man ja bei KI im Bereich Claire und Alice. Das sind ja so typische Beispiele, wie große KI-Verbünde entstehen und diese KI-Verbünde tatsächlich auch ein Gegengewicht darstellen, selbst wenn man nicht so viel Geld hat wie vielleicht andere Nationen oder Kontinente.
Ja, spannend. Ja, ich Ja, es ist. Aber trotzdem ist ja trotzdem die Frage, sozusagen, wie sieht dann die Ausgestaltung aus? Ich kann es verstehen, dass man sagt, okay, du hast dieses Zukunftsministerium, da wird es die Diskussion noch geben, natürlich, alle wollen Zukunftsministerium sein, ne? Alle blicken ja nach vorne, alle wollen ja Zukunft gestalten. Ja. Weiß ich, vielleicht hast du das Bild dafür, also wie kann das aussehen, sozusagen, wie könnte eine konkrete Ausgestaltung aussehen, sozusagen? Es wäre dann sozusagen ein Ministerium, was in gewisser Sinne auch Experimentierfeld ist für neue Technologien beispielsweise, ne?
Also man muss anders denken lernen, ja? Wir denken ja heute in typischen klassischen Verwaltungshierarchien, so. Die darf man nicht weg, also man darf auch nicht illusorisch rein, die darf man nicht wegdefinieren. Ja? Man muss sagen, die wird es geben. Ein Ministerium hat eine bestimmte Logik, weil sonst ist es nicht kompatibel zu den anderen Ministerien in der Verausgabung und so weiter und so fort. Aber ich habe gesagt, man muss sich überlegen, ob man nicht eine Querstruktur baut oder eine Matrixstruktur baut, wo man damit Prozesseignern, ja, und die müssen ja nicht immer 4 Jahre gleich irgendwie auf die ganze Legislatur in irgendeinem Job da sein. Das können ja auch Projektmenschen sein, ja. Ob man die nicht integriert und die Zivilgesellschaft mit ihrer Expertise an der Stelle auch reinholt. Also das heißt, nicht über, ich mag das mit diesen Beraterverträgen nur bedingt, weil die Beraterverträge immer so ein bisschen was haben von, naja, wir machen uns die Finger nicht schmutzig. Nee, die Leute müssen schon in die Verpflichtung und auch in die Linie sich einbinden. Ja, also ich würde sagen, beratende Mitarbeiter kann man das vielleicht nennen, ja, aber die müssen konkret auch drin sein und auch das, was sie tun, verantworten. Dann erst werde ich ja erreichen, dass die Leute das Commitment geben, was notwendig ist. Ja, wenn ich sage, ich habe Beratungsgesellschaften, die Work for Hire machen, ja, dann haben die zwar vielleicht irgendwann die Situation, dass sie sagen, ja, war nett, aber das hat dann doch nicht geklappt. Ja, wenn ich die Leute aber in die Linie einbinde und sage, ihr seid für das Ergebnis verantwortlich und ob es vielleicht dann einen Folgeauftrag gibt oder nicht, das ist auch eine Frage, was eure Performance in den Projekten ist. Ja, das schafft andere Logiken und sowas wie eine Binnenstruktur mit dem Mut, vielleicht jeweils auch mal anders zu partnern. Ich will mal ein Beispiel machen, was vielleicht naheliegend ist. Fraunhofer brauche ich ja nun nicht zu erzählen, da kann Gerald viel mehr zu erzählen als ich. Aber die insgesamt die großen Forschungsinstitutionen, die wir haben, da sind extrem viele kluge Köpfe. Ja, ich glaube, ich bin im Sektor jetzt seit über 25 Jahren tätig und habe extrem viel schlauere Menschen als mich kennenlernen dürfen, die total gute Ideen haben. Die kommen aber nie durch. Die kommen nie durch. Warum? Weil die niemals eingebunden werden in diese ganz konkreten Aufgaben. So, und da müssen wir ansetzen und sagen, können wir das nicht zumindest mal für diese Early-Stage-Phase, ich habe ja eben ganz bewusst gesagt, Zukunftsministerium heißt Dinge anschieben, aber auch wieder abgeben können wir nicht diese Menschen an der Stelle mitnehmen? Können wir nicht sagen, wir holen uns die Top-Leute mal dazu, die dann einfach auch ihre Fachexpertise einbringen und uns eben vor Dingen bewahren, die eben nicht, ja, die nicht dazu führen, dass wir gute Lösungen haben? Jetzt gibt es ein Problem, das haben wir gerade in der Pandemie wieder kennengelernt. Viele Köche und so, ja. Der Wettbewerb der Medien, immer auch noch irgendeinen Virologen herauszuzaubern, hat nicht geholfen. Ja, das halte ich für schwierig. Ja, man muss dann schon irgendwie nicht das Sky is the Limit spielen, sondern muss dann eben sagen, okay, 2 Leute und dann vertraue ich denen auch mal und gebe denen mal die Chance, was zu bewegen. Das wäre mal ein neuer Ansatz für Politik und auch Politikgestaltung.
Ja, danke, Jörg. Politikgestaltung, neue Bundesregierung, dann ringt man ja immer nach Ideen und nach einem Motto, ne? Und kommen wir jetzt also sozusagen in eine neue Legislatur der Nachhaltigkeit und müsste auch für so ein Digital-Zukunftsministerium sozusagen Nachhaltigkeit die Prämisse sein? Also ist die vierte Dimension in dem Nachhaltigkeitsdreieck die Technologie mit Methoden wie Standardisierung, in die sie dann eingreift? Muss sowas jetzt kommen, auch als Zeichen an die Jugend? Und was treibt dich in Hamburg mit dem Thema auch um und wie ist deine Perspektive jetzt drauf?
Wenn man statistisch gesehen 2 Drittel seines Lebens hinter sich hat, ja, also rein statistisch gesehen, ich hoffe natürlich, dass ich ewig lebe, aber Tatsache, wenn man statistisch gesehen 2 Drittel seines Lebens hinter sich hat, kommt man ja langsam in die Müllkategorie, also irgendwann wieder zu verwerten als Dünger. Wenn wir das ein bisschen weniger lapsch sehen, kommt es schon zu der entscheidenden Frage, und die sollte man sich stellen, was hinterlassen wir? Ja, also wo haben wir wirklich etwas Gutes hinterlassen und wo haben wir auch gnadenlos versagt? Und hier, was ich sonst nicht so gerne tue, schaue ich einmal rückwärts und stelle fest, dass die Generation, wo ich, sagen wir jetzt, mit über 50 dabei bin, wir haben echt gnadenlos versagt, was Klimaschutz und Umweltfragestellungen betrifft, weil wir wussten es besser. Wir kennen den neuen Bericht des Club of Rome schon lange. Ja, nicht nur den ersten Bericht, sondern vor allem der zweite Bericht, die neuen Grenzen des Wachstums. Ja, wir wissen das seit 1989. Wir wissen das. Und die Generation, wo ich also studiert habe, das ist ja die Zeit, wo ich studiert habe, wir haben versagt. Punkt. Ja, und da braucht man auch jetzt sich nichts beschönigen und sagen, wir waren besonders klasse. Aber jetzt kommt das Gute, noch sind wir ja im Berufsleben und können es besser machen. Also das, was ich mir für das bessere Morgen erwarte, was immer so ein Wahlkampfslogan für ein besseres Morgen, naja gut, vergessen wir das. Aber was ich mir erwarte, ist, dass wir endlich aus der Perspektive und Brille unserer Kinder schauen. Die Proteste Fridays for Future kommen ja nicht ohne Grund. Die kommen nicht ohne Grund. Und die sind berechtigt. Weil wir nicht das, was wir wissen, umsetzen. Wir können das besser, aber wir machen das nicht besser. So, Nachhaltigkeitsthemen, weil du es angesprochen hast, das ist ja, die 17 Nachhaltigkeitsziele sind ja mehr als immer nur das Thema Ökologie, ja, sondern das sind ja 17 Nachhaltigkeitsziele. Und wir sollten den Mut haben, die zu einem Leitparadigma zu erheben für die nächsten 2 Legislaturperioden und einfach mal sagen, Nachhaltigkeitsziele sind das Leitparadigma all unseren Denkens. Und davon leiten wir unsere Handlungsschritte ab. Wenn wir das kombinieren mit konkreten Themen, nehmen wir mal Mobilität, ja, dann kommen wir zu ganz anderen Erkenntnissen, wie Mobilität funktionieren kann, als wenn wir immer noch davon ausgehen, wie transportiere ich jemanden von A nach B. Vielleicht muss der gar nicht von A nach B, sondern vielleicht reicht es, wenn der von A nach C kommt und dort die Aufgabe erfüllt und damit aber vielleicht der CO2-Footprint nicht mal ein Drittel ist. Ja, so, also um das mal ein Beispiel zu machen. Und wir könnten das Gleiche aber auch bei der Frage von Prekariat und Armut betreiben. Auch da müssen wir uns doch die Frage stellen, warum entsteht das? Das wissen wir. Was tun wir dagegen? Zu wenig. Also ich bin kein Umverteilungsmensch, sondern ich würde immer sagen, die Maßnahmen intelligenter steuern.
Da muss ich mal einhaken. Da kannst du vielleicht, bin ich dazu pessimistisch, aber ich erkenne gerade, dass selbst Fridays for Future, dass die eher realpolitische Antworten suchen. Also die sagen, Leute, hört auf die Tatsachen. Und das ist ihre Zukunftsvision. Sie fordern also Nüchternheit ein. Und ich würde mir halt eher auch schon wünschen, dass es eher auch romantische Zukunftsideen gibt. Haben wir also irgendwie ein Problem damit, dass die Jugend und Kinder gerade eher fatalistisch in die Zukunft gucken? Es gibt jetzt auch neue Studien über erste psychische Erkrankungen im relativ großen Ausmaß, über klimatische Folgen und all sowas. Also fehlt sozusagen die positive Vision, weil du hast jetzt ja gerade auch darum gerungen, etwas zum Paradigma zu machen. Und wie kommen wir dahin, dass wir wieder bessere Zukunftsbilder haben, auch was mit Technologie zusammenhängt?
Nee, ich ringe gar nicht so sehr darum. Ehrlicherweise, also der Rüdiger Kruse ist auch ein MdB, mit dem habe ich mich viel unterhalten und der ist ja ein absoluter Nachhaltigkeitsexperte. Ja? Und ich glaube, man braucht gar nicht so ein negatives Weltbild. Also das habe ich auch gar nicht. Ja? Ich schimpfe sozusagen darauf, dass wir es besser wussten und nicht gehandelt haben. Mhm. Ja, und wer mich sehr beeindruckt hat in den letzten Jahren, war auch Maya Göpel. Ja? War wirklich mal jemand, der mich beeindruckt hat. Eine völlig andere Denkweise über Dinge als ich, aber sie bringt mich dazu, über die Dinge besser nachzudenken. Und ich glaube, wir brauchen diese Impulsgeber, die uns zum besseren Nachdenken bringen. Und die Positivversion, ja, das Co-Lab kann ja auch so ein Motivator sein, aber die Positivmotivation muss ja genau daher kommen, dass wir sagen, wir können das besser. Wenn ich den Fatalismus habe und sage, ich kann mich nicht bei den Ungleichheiten bewegen, ich kann mich nicht bei einer besseren, hochwertigen, qualitativen Bildung bewegen, ich kann mich nicht bei der Frage Verbesserung der Randbedingungen oder Lebensbedingungen auf dem Land bewegen. Wenn ich immer sage, ich kann das nicht, werde ich ja nicht zum Ziel kommen. Also für mich ist tatsächlich, sind die Nachhaltigkeitsziele, um das sehr deutlich zu sagen, eine total positive, also wenn man das mal so auslegt, was wir erreichen können, eine total positive Grundphilosophie. So, und wir brauchen einfach Menschen, die den Mut haben zu sagen, so und so können wir das tatsächlich gut erreichen, aber nicht immer mit diesem Anprangenden, sondern einfach sagen, so, Ärmel hochkrempeln und loslegen.
Das kann man machen, wobei Maya Göpel ja auch tatsächlich in dem Kontext von Nachhaltigkeit auch über Verzicht spricht. Ne? Also es ist ja nicht nur immer, es geht ein höher und schneller weiter, sondern die spricht über Verzicht. Und in dem Falle finde ich auch mal ganz spannend, du sitzt in Hamburg auch. Und Hamburg hat ja, glaube ich, als Verwaltung auch sozusagen den Slogan Digital First sozusagen. Und da ist ja mittlerweile die Frage, ist dieses Handlungsmaxim Digital First oder dieses Designprinzip, ist es eigentlich noch das Passende oder mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele müssen wir dem nicht voranstellen, das Thema Nachhaltigkeitsfirst sozusagen. Und dann muss sich tatsächlich auch Digitalisierung zum Teil mal unterordnen, ne, in dem Fall. Und dann geht es halt nicht immer nur um die Digitalisierung an sich, weil dann geht es ja wirklich um eine bewusste Entscheidung, wo setzen wir wirklich Digitalisierung ein und setzen wir auch bewusst mal nicht Digitalisierung ein, auch wenn es auf kurzer Sicht Potenziale hat sozusagen, aber auf lange Sicht nicht greift. Ne? Okay. Auch,
also ich verstehe die Frage, ich muss trotzdem 2 Punkte aufgreifen. Das erste ist, also nochmal, ich habe eben gesagt, dass ich nicht alles teilen muss, was ich gut finde, was mich zum Nachdenken anregt. Ja, schätze Maya sehr und auch Gespräche mit ihr, auch persönliche Gespräche schätze ich sehr, weil es eben zum Nachdenken anregt. Das heißt ja nicht, dass ich immer gleich alles annehmen muss. Verzicht ist für mich dann ein Verzicht, wenn ich das Gefühl habe, dass insgesamt die Lebensqualität schlechter wird. Ja, also die Frage ist, ab wann wird insgesamt die Lebensqualität schlechter? Wenn meine Lebensqualität ja nicht schlechter wird, sondern ich im Grunde genommen in den Feldern sogar Fortschritt erlebe, wo es zu Lebensqualitätsverbesserungen kommt, dann ist es ja kein Verzicht, dann ist es ja sogar ein Gewinn. Und ich glaube, wir leben immer, also wir leben in Deutschland oder wahrscheinlich weltweit immer in der furchtbaren Angst, dass wenn es etwas nicht mehr gibt, das wäre ja Verzicht, dass gleichzeitig sozusagen die Qualität dadurch schlechter wird.
Ja.
Nehmen wir doch mal sowas wie Umweltschädigung oder Schmutz. Ja, wenn es den nicht mehr gäbe, das ist ja total schlimm. Also verzichten wir mal so andersrum. Ich formuliere das bewusst so ein bisschen überspitzt. So, und ich glaube, wenn man Digitalisierung mal nimmt, ja, und zwar konsequent Digitalisierung, dann ist ja genau das ein typischer Beweis, eine typische Möglichkeit. Jetzt klingelt natürlich ein Telefon, genau, wenn ich ja gerade was zu Verzicht sagen will, kannst du Verzicht klingeln. Also, ja, die Frage ist, ich kann da nicht dran gehen, das ist das Doofe da dran, sonst würde ich dran gehen. Also, die Frage ist tatsächlich, ja, wo setze ich denn Verzicht an? Und wo setze ich im Grunde genommen Weiterentwicklung an? Und ich mag eigentlich den Begriff der Weiterentwicklung. Nehmen wir doch mal das Thema Fliegen und das, was gerade ja von den Grünen mit den Kurzstreckenflügen als Diskussion losgetreten worden ist. Und ich finde das eine gute Diskussion. Leider, was haben wir direkt in den deutschen Medien gelesen? Oh, alles wird verboten, nach Malle darfst du nicht fliegen und so weiter und so fort. Statt darüber nachzudenken, dass in China Hochgeschwindigkeitszüge viel schneller sind in ihren Verbindungen als die Verbindungen, die wir mit dem Flugzeug erreichen können in vielen Bereichen. Ja? Also weil erstmal aus dem Flughafen, Check und so weiter und so tralala. Das heißt, du hast plötzlich eine wesentlich längere Zeit, die du mit dem Fliegen verbringst, als wenn du einfach bequem in den Zug steigst, der auch noch halbwegs angenehm ist, weil man da auch noch gut sitzen kann und keine Thrombosen bekommt, weil man da irgendwie gequetscht wird wie irgendeine, was weiß ich, ein Paketchen. Ja? Und Überraschung, Überraschung, dann ist das kein Verzicht, sondern es ist ein Qualitätsgewinn. Also andersrum formuliert, wenn ich meine Transportsysteme an der Stelle verbessere, wo es ökologisch sinnvoll ist, ist es überhaupt kein Verzicht. Und diese Diskussion müssen wir doch führen. Und diesen Mut müssen wir haben. Und den müssen wir auch in der Politik haben, völlig unabhängig von Parteibüchern. Also zumindest die demokratischen Parteien der Mitte. Ja, die Ränder, da tue ich mich schwer mit. Denen glaube ich nicht so wirklich was. Aber die demokratischen Parteien der Mitte müssen den Mut aufbringen, das als großes Koalitionsprojekt unabhängig von der Frage, wer sitzt im Kanzleramt und wer hat welches Pöstchen auszudiskutieren. Klar, jetzt wird man sagen, der Müller-Liesko, der meint ja sowieso, dass der Laschet später im Kanzleramt sitzt. Natürlich gebe ich ja zu, freue ich mich darüber, ja, würde ja gar kein Problem mit haben. Aber Tatsache ist, wir brauchen eine Parteienallianz der Parteien der Mitte, die genau das mal in ihren Mittelpunkt des Denkens stellen und endlich diese Dinge aufgreifen. Weniger verzichten als mehr nach vorne denken. Damit kommt auch der Zirkelschluss zu der Frage, warum spreche ich von Zukunftsministerium zusammen mit Robert und nicht von der Frage nur eines Digitalministeriums, weil das mehr ist. Digitalisierung ist ja, wie ich schon mal sagte, schon also bei mir im Leben lange dabei, hat so ein bisschen den Charakter eines Hammers, eines Schraubenziehers, eines sonst was, auf jeden Fall eines Werkzeugs. Das Entscheidende ist, was ich daraus mache. Und das Gleiche gilt für Mobilität. Ja, verbessere ich mal unser Schienensystem, das ist mutig, weil das kostet viel Geld. Aber ich habe damit, sagen wir mal, in 10 Jahren von heute an ein wirklich hochleistungsfähiges Schienensystem, wo die Diskussion, also Hochgeschwindigkeitstrassen, wo die Diskussion auch eine ökologisch sinnvolle Diskussion ist, dann werden unsere Kinder eher sagen, das war eine gute Investition. Wenn ich weiterhin Billigflüge mache, werden sie irgendwann sagen, das war jetzt nicht so schlau. So, um ein Beispiel aufzugreifen, kann man das ja auch mal sehen.
Ja. Und wenn wir uns jetzt einig sind, und das schreiben Sie sich auch auf die Fahnen, dass das sozusagen das verbindende Thema wird, wie meinst du, gelingt es und welche Rolle könnte da auch das Co-Lab spielen? Was würdest du dir vorstellen, um das sozusagen auch dorthin zu bringen, wo die Themen im Boden verschraubt werden müssen? Weil wir haben ja schon eine Ungleichheit der Debatten und Entwicklungen, was die Berliner Kabinettsreden und dann die Realität zum Beispiel auch in den Kommunen angeht oder wie auch die Themen aus den Regionen in die Hauptstadt kommen. Also auch sozusagen diese Scharnierfunktionen.
Also ich habe ja bisher in Nordrhein-Westfalen gelebt und da ich jetzt in Hamburg lebe, werde ich jetzt über Hamburg mal nichts sagen, bin ja seit 2 Jahren hier, sondern ich will mal über Nordrhein-Westfalen reden, weil das ist für mich ein gutes Beispiel, wie es gehen kann. Ja, wir hatten dort erst eine rot-grüne Regierung und danach hatten wir, oder ist ja im Moment im Amt, eine schwarz-gelbe Regierung. Das heißt, es sind für mich die vier demokratischen Parteien der Mitte. Wie gesagt, die Ränder schließe ich aus. Gilt für links wie für rechts. Diese Parteien Und das muss man wirklich sagen, haben in vielen Bereichen bewiesen, dass die Nachfolgeregierung durchaus die Ideen der Vorgängerregierung gut aufgegriffen haben und eben nicht hingegangen sind und alles gesagt haben, oh, die waren jetzt doof, jetzt machen wir das aber alles anders. Ja, also, und ich glaube, das muss mal das Denken sein, dass wir aufhören, in Anführungszeichen, immer gleich, was manche Leute sich erarbeitet haben, doof zu finden, sondern die Kontinuität an der richtigen Stelle aufzugreifen. Und weil du gerade sagst, das muss im Boden verschraubt werden, ja, das ist richtig. Das heißt, wir müssen es auch schaffen, dass die Akzeptanz durch die verschiedenen Hierarchieebenen erreicht wird. Was vielleicht schlau wäre, aber bitte, ich bin nicht im Kabinett, werde ich auch nicht sein, ist, dass man viel mehr, und das war, was ich mit der Föderalismusreform meinte, dass man viel mehr mal darüber nachdenkt, wie man diese Schnittstellen besser definiert, so dass die Leute sich mitgenommen fühlen. Denn da hat man ja im Grunde genommen, wenn man mal auf Deutschland schaut, mit der Ausnahme von Thüringen, hat man ja eigentlich immer Regierungen, die unter Leitung einer der vier demokratischen Parteien in der Mitte sind. Also kann man doch von denen ausgehen und sagen, also die sind ja dabei, ja, wie schaffe ich es denn, dass die, das was ich eben sagte, sich darauf verständigen? Das darf aber nicht in so einen Streitclub ausarten, sondern es muss natürlich genau darin ausarten, dass man sich darauf mal für 4 Jahre oder besser noch für 8 Jahre einlässt. Das Zweite mit dem Verschrauben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man geerdete Menschen nimmt, die vielleicht, also in den politischen Funktionen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Realleben schon mitbringen. Das ist jetzt gemein, weil ich natürlich viele Menschen im Bundestag sehr schätze. Also es ist nicht so, dass ich, also ich finde, unsere Politikerinnen und Politiker arbeiten sehr hart und ich schätze sie. Aber manche von denen sind sehr jung reingekommen und haben so wenig reale Welt in Anführungszeichen mitbekommen. Sie erzählen dann nur die Anekdote, Evidenz, das, was sie von ihren Wahlkreismenschen hören oder das, was sie dann irgendwie von anderen als Erzählung und Narrativ erfahren. Manchmal ist es vielleicht auch gut, wenn man den Mut hat, diese Wechselfunktion zwischen Arbeitsfunktionen in einer Wirtschaft, Arbeitsfunktionen vielleicht im Staat und Arbeitsfunktionen dann vielleicht auch mal in Form von Politik mehr zu öffnen, ja, den Mut haben, das zu öffnen. Ich glaube, das würde zu einer anderen Akzeptanz führen und das heißt auch, dass man damit logischerweise Fachexpertise auch bis in die politischen Gremien hineinbekommt. Kann man machen, muss man nicht machen, ja, aber ansonsten, ich glaube, wie gesagt, dass das CoLab dazu einen Beitrag leisten kann. Und das Letzte, was ich immer sage, und das wird auch immer mein Credo bleiben, leise ist das neue Laut. Wenn ich nur Forderungen stelle und nur immer nach draußen stampfe und sage, jetzt muss das aber sein, ja, das ist ja heute schon Niveau. Also so sehr ich Oliver geschätze und mir das auch jede Woche mal wieder anschaue, ja, aber das ist ja heute schon Niveau, so, ja. Wirklich sinnvolle Dinge, da brauche ich gar nicht so laut sein, die werden die Menschen dann erkennen. Und da muss ich gucken, wie schaffe ich es, dass die Entscheidungen treffen, diese sinnvollen Dinge auch gerne mitgehen, weil sie das Gefühl haben, ja, das kann ich mich hinterstellen. Und nicht immer gleich die Angst haben, werde ich dafür medial verprügelt oder gibt es dann Parteiliniendiskussionen? Nee, wenn ich das intelligent positioniere, und das kann das CoLab, das würde ich nicht nur über Papiere machen, das ist so ein bisschen sehr old-fashioned, ja, sondern einfach die richtigen Formen und Adressierungen finden. Ich glaube, dann kann man auch Dinge bewegen, wo man wirklich dran glaubt. Ja, und das ist das Letzte, was ich an der Stelle sage, Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit. Wenn ich jetzt hier, ich bin ja Präsident einer Universität für Bauen und Metropolen, ja, also das ist ja eine kleine Spezialuniversität, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Ahnung vom Bauingenieurwesen, dann dürfen die mich zu Recht hier mit Gewichten an den Füßen in die Elbe kippen, ne? Wenn ich sage, ich habe mich aber viele Jahre seit 2014 mit Smart Cities beschäftigt, und das weißt du, Gerald, ja, dann würde man schon eher sagen, das passt schon eher zu dem Präsidenten, dass er da ein bisschen Kenne von hat. Aber selbst da habe ich ja nur wieder von bestimmten Komponenten Ahnung, ja. Also ein bisschen Qualität in die Expertise, und das geht eben, das erzeugt Glaubwürdigkeit und Vertrauen, dass man eben sagt, ja, die können das. Das ist ein bisschen wie wenn du zum Arzt gehst. Natürlich gibt es da auch das ein oder andere schwarze Schaf, aber im Normalfall gehst du ja zum Arzt und vertraust ihm ja durchaus deine Gesundheit an. Da wartest du ja auch, dass da jemand sitzt und eine gewisse Fachexpertise hat. Ne? Stell dir mal vor, so ein Zahnarzt, der einfach nur Lust hat, irgendwie Löcher zu bohren, das würde nicht helfen. Ja? So, also du erwartest, dass er weiß, was der da tut, weil das könnte sonst echt schmerzhaft werden. So, diese Glaubwürdigkeit, da muss Politik wieder ran, ja. Und vielleicht, und das wäre dann auch der Umkehrschluss, etwas weniger mediale Präsenz in Talkshows, etwas mehr Präsenz im Bundestag. Das darf ich nicht sagen, aber ich sage es trotzdem.
Wunderbar. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ne? Vor allem, dass leise das neue Laut ist. Und ich glaube, wir müssen uns viel, viel mehr zuhören und dann in den Diskurs gehen, um was zu bewegen. Ich glaube, dass die Rolle kann auch das Co-Lab ganz gut einnehmen. Daran werden wir arbeiten, dass das auch so funktioniert. Ich fand es super spannend. Ich fand es vor allem, ich gucke auf die Uhr, ich fand es super kurzweilig, muss ich sagen. Wir haben viele, viele Themen gestriffen sozusagen. Und vor allem, ich glaube, man fällt immer wieder in so alte Muster zurück und wir müssen lernen, das hattest du auch ein paar Mal gesagt, wir müssen eigentlich umdenken und vor allem müssen wir radikaler umdenken sozusagen. Und was wir auch bei der Verwaltungsdigitalisierung, bei der Digitalisierung an sich vom Nutzer her denken, hast du ja auch gesagt, auch bei Nachhaltigkeit wirklich radikal von den nachfolgenden Generationen denken sozusagen, was wollen wir hinterlassen und wie müssen wir dafür eigentlich heute uns aufstellen. Also ich kann nur sagen, Gerald, danke, ne, Jörg, an deine Richtung, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns mit uns hier über ein paar Themen geschwätzt hast. Und ja, herzlichen Dank und dir noch einen wundervollen Abend.
Ja, ich bedanke mich bei euch und die sich es anhören. Sorry, ich rede immer so schnell. Aber das ist so, ja, ihr müsst ja einfach das Hörgerät schneller stellen, das geht schon.
Alles
das
gut. Klappt.
Ja, aber das Entscheidende ist ja, es macht große Freude, über diese Dinge zu sprechen. Und dann werden wir mal gucken, ja, in der Legislatur, zumindest fürs C-Netz kann ich sagen, ich hoffe, das kann man auch fürs Co-Lab sagen, denke ich schon, und viele andere, wir reichen die Hand, dass es besser läuft und dass wir uns nicht immer nur gegenseitig angiften. In dem Sinne, ja, wünsche euch was, macht's gut, bis bald.
Macht's gut,
tschüss. Macht's gut, tschüss.